Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Schön, dass Sie dabei sind. Rollen lernen, Szenenstudium, Vorsprechen. Wir werfen heute einen Blick hinter die Kulissen von Schauspielschulen und wir sprechen mit zwei jungen Studierenden über den schwierigen Weg in die Theaterensembles. Außerdem geht es um den europäischen Regie-Nachwuchs beim Festival Fast Forward in Dresden. Und wir hören Chala Ilk, die gerade als kommende Intendantin am Berliner Maxim Gorki Theater vorgestellt wurde. Schauspieler, Sie sind das Herz des Theaters. Sie stehen wortwörtlich Abend für Abend im Rampenlicht und viele Zuschauer haben zu Ihren Schauspielern an Ihrem Theater ein ganz besonderes Verhältnis. Aber der Weg genau dorthin an die Theater, der ist richtig steinig. Und das beginnt schon mit den begehrten Plätzen an einer der Hochschulen. Und dann verändert sich dieser Beruf auch noch ständig. Schauspieler müssen immer Unterschiedlicheres können. Aber verändert sich die Ausbildung da eigentlich auch mit? Darüber wollen wir heute sprechen mit zwei jungen Menschen, die es an die Hochschulen geschafft haben und denen der Weg in die Ensembles gleichzeitig noch bevorsteht. Larissa Vulgarellis ist bei uns. Sie macht gerade ihren Abschluss an der HFMDK Frankfurt am Main. Hallo.
Hallo.
Und Karl Geißler, drittes Studienjahr an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, der Schauspielerinnenberuf gilt für viele junge Menschen ja so als Traum. Gleichzeitig ist der Weg dorthin in Deutschland notorisch schwierig. Wie sah denn für euch dieser Weg dorthin aus? Wann habt ihr so für euch entschieden, ich riskiere das und setze da alles drauf, ich will das unbedingt machen?
Es war tatsächlich ein etwas längerer Weg bei mir. Ich habe zuerst nach der Schule etwas anderes studiert, etwas Wissenschaftliches. Und ja, habe dann aber in dem Theater in der Stadt, wo ich gewohnt habe, in Kiel, eine Gastrolle bekommen, weil die gerne mit adoleszenten Jugendlichen arbeiten wollten. Und da habe ich dann andere kennengelernt, die auch gerne Schauspiel studieren wollten und habe dann gesehen, das sind auch ganz normale Menschen. Und dann habe ich mich getraut und habe mich angefangen zu bewerben.
Und dann hat es gleich geklappt?
Nein, das hat dann 2 Jahre gedauert und dann bin ich in Frankfurt gelandet.
Ja, ich habe nach der Schule ein FSJ gemacht in Chemnitz, wo ich herkomme und dort eben auch am Schauspielhaus und hatte es davor auch eigentlich als Überlegung und war nach dem Jahr aber so ein bisschen im Berufsalltag, man guckt so dahinter und ich war so wie, oh, ob ich das mein Leben lang haben will, weiß ich nicht. Und habe auch erstmal noch eine Ausbildung gemacht und angefangen, was anderes zu studieren. Und habe dann aber irgendwann so gemerkt, okay, ich glaube, ich muss es nochmal probieren, um mich nicht irgendwann darüber zu ärgern. Und habe es probiert und dann hat es auch geklappt.
Jetzt sind ja die Schulen in ihren Ausbildungsmethoden, auch in ihren Schwerpunkten ziemlich unterschiedlich. Die Schauspielerin Julia Gräfner, die hat bei uns im Theaterpodcast vor einigen Jahren mal gesagt, das sei wie bei so einem Date, das muss irgendwie passen. Trotzdem hat man ja gleichzeitig, glaube ich, oft gar nicht die Auswahl. Wie findet man heraus, ob es zu einem passt, wo man da gelandet ist?
Also ich habe es trotzdem gespürt, dass es dann auch Frankfurt ist, was mich total überrascht hat, weil ich mit der Stadt gar nicht so anfangen konnte und mich auch da nicht so wirklich wohlgefühlt habe. Aber in dieser Endrunde, in dieser letzten Aufnahmeprüfungsrunde habe ich es dann gewusst und dann auch meine anderen Endrunden, die ich hatte, abgesagt.
Und woran merkt man das schon so früh in dem Zeitpunkt?
Ich habe mich einfach gut gefühlt. Ich habe es einfach gewusst.
Bei mir war es so, dass ich sozusagen mich an der Busch beworben habe, eben während Corona und ich davor 2 Vorsprechen hatte, die sehr komisch waren, einfach an anderen Schulen. Und man hat kein Feedback bekommen, geht dorthin und es passiert alles sehr schnell und du bist raus und weißt gar nicht, warum. Und dann bin ich in der Busch in die 2. Runde gekommen und ich habe danach einen Anruf bekommen von einer Professorin, die Feedback gibt. Das war total schön, weil man hat 10 Minuten irgendwie geredet und die hat gesagt, ja, wie kann es weitergehen, was wäre vielleicht gut. Wo ich schon so gemerkt habe, okay, das fühlt sich sehr angenehm an. Man merkt es einfach dann.
Das heißt aber, was ich ganz interessant finde, dass man überhaupt mal Feedback bekommt in so einem Prozess, dass sich jemand Zeit nimmt, um mal 10 Minuten, wie du sagst, zu sagen, das lief jetzt so und so, ist nicht unbedingt die Regel?
Nein, das ist nicht unbedingt die Regel. Und ich finde das wahnsinnig wertvoll. Ich habe mich allein vorbereitet auf das Studium. Viele erarbeiten dann Rollen gemeinsam mit SchauspielerInnen, die sie kennen. Und ich habe wirklich so von Feedback zu Feedback gelebt und dadurch gelernt und bin dadurch dann eben auch langsam in diesen 2 Jahren gewachsen. Also für mich war das unglaublich wichtig.
Jetzt habt ihr ja beide schon ein paar Jahre studiert. In den letzten Jahren ist ja ziemlich viel darüber gesprochen worden, dass sich die Lehrmethoden an den Hochschulen ändern müssen, damit sie einer sich ja auch sehr stark verändernden Theaterlandschaft, aber eben auch einer sich verändernden Gesellschaft Rechnung tragen. Habt ihr in eurem Studium jetzt in den 3 oder 4 Jahren bemerkt, dass da so ein Selbsthinterfragungsprozess ins Rollen gekommen ist?
Ich glaube, dass dieser Prozess auf jeden Fall stattfindet, dass es einfach einen Raum gibt, wo auch darüber gesprochen wird, was gibt es für unterschiedliche Methoden und Herangehensweisen und gleichzeitig das aber auch bei vielen Dozierenden angekommen ist. Und da auf jeden Fall was passiert, was aber, glaube ich, trotzdem natürlich, also es sind sehr große, lange Prozesse, glaube ich.
Das heißt, ihr merkt aber zum Beispiel auch, dass diese klassische Vorstellung von einer SchauspielerInnenausbildung, also die lernen jetzt Rollen zu spielen, so für den Stadt- und Staatstheaterbetrieb, dass das vielleicht gar nicht mal mehr unbedingt das einzige Ziel zumindest der Ausbildung ist, weil man eben vielleicht auch merkt, naja, es gibt eben andere Arten, auf einer Bühne zu stehen, Stichwort auch so Performance, freie Szene, dass das eben auch Felder sind, auf die man als SchauspielerInnen vorbereitet werden muss?
Also ich glaube, dass das was ist, was mir persönlich in der Ausbildung trotzdem sehr wichtig ist. Und wo ich auch glaube, dass das eine sehr gute Grundlage einfach ist, das zu haben. Und es sich lohnt, andere Sachen, ne? Wie bringt man den Film mit rein, was einfach ein großer Teil mittlerweile auch ist. Wie geht man damit um? Aber wenn ich nach Chemnitz zurückgehe, also Performance findet da jetzt im Stadttheater nicht so viel statt. Da sind schon, sage ich mal, eher die, ist eine klassische Bühnenausbildung jetzt nicht ganz schlecht.
Ja, die steht bei uns auch im Vordergrund. Auch einfach, weil man da ja ganz im Grunde lernt, mit neuen Situationen umzugehen. Und das befähigt dann ja auch, in anderen Kontexten damit zu handeln. Aber es ist auch so, dass bei uns das Sprechen total gefördert wird. Also wir haben gute Kontakte zum Hessischen Rundfunk und bekommen da auch Unterricht. Und in der Richtung wird auf jeden Fall auch weitergedacht.
Sind ja Schauspieler und Schauspielerinnen in den letzten Jahren in vielem, glaube ich, mehr ermächtigt worden, sich auch selber einzubringen. Manche sehen sich als Co-AutorInnen einer Inszenierung, so auf Augenhöhe mit der Regie. Gleichzeitig gab es mal vor ein paar Jahren auch so eine Debatte darum, dass jetzt auch in den Hochschulen SchauspielerInnen, Studierende anfangen, sich zum Beispiel zu weigern, bestimmte Texte zu sprechen. Wie erlebt ihr das in eurem Studium? Ist die Individualität, auch die persönliche Entscheidungsfreiheit auch von Studierenden, ist das sowas, was schon auch gefördert wird oder ist da immer noch so der Daumen drauf, ja, ihr müsst das aber schon sprechen und lernen?
Also ich kenne es ein Glück aus dem Studium gar nicht, dass man einen Text so vorgelegt bekommt und den dann spielen muss. Mhm. Wenn man eine Rolle arbeitet, häufig bringen dann die Rollenlehrenden auch Vorschläge mit, aber genauso ist man angehalten, eigene zu machen, damit man dann am Ende eben auch, wenn man sich ja bewirbt, vorstellt, das auch mit etwas tut, was einem selber nahe geht, dass man wirklich sich selbst vorstellt. Gleichzeitig würde ich immer schauen, wenn es einen Text gibt, der für mich sehr stark besetzt ist von etwas, was ich nicht reproduzieren möchte, dass ich gucke, ist das, was ich damit machen kann, stärker als das? Überdecke ich das wirklich mit meiner neuen Aussage? Und dann würde ich schon davon ausgehen, dass man eine Menge Texte sehr gut spielen kann.
Ich hatte jetzt nie die Situation, dass jemand gesagt hat, doch, das musst du aber machen, sondern dieser Austausch, der ist immer da, dass man immer darüber sprechen kann, okay, wie will ich vielleicht an was herangehen und was will ich eben auch nicht machen. Ich glaube aber auch, dass sozusagen bei vielen Sachen eine Figur natürlich trotzdem auch was über eine Welt erzählt. Und das ist, glaube ich, einfach immer die Frage, die man sich stellen muss. Was will ich mit einer Figur erzählen und auf wen trifft das eben auch vielleicht? Und dann sind, glaube ich, so diese Diskussionen darüber, was geht nicht mehr und, glaube ich, oft in einem Erarbeitungsprozess sehr schnell erledigt. Eben, also was will ich reproduzieren? Da bin ich bei manchen Sachen einfach raus und da ist die Hochschule nicht der Ort, die dann sagt, doch, du sprichst das jetzt aber. Und das würde ich, glaube ich, auch im Berufsalltag danach sehr stark hinterfragen.
Das Stichwort Berufsalltag ist ein gutes, weil der Weg in die Hochschulen ist schwer genug. Der Weg von den Hochschulen in die Ensembles ist nochmal extra schwer. Wie werdet ihr darauf, jetzt mal abgesehen von all den Techniken, die ihr lernt und all dem Handwerk, das ihr lernt, darauf vorbereitet? Gibt es zum Beispiel sowas wie Partnerprogramme mit Theatern, wo man unter Realbedingungen auf der Bühne steht, schon mal während des Studiums?
Also bei uns in der Schule gibt es das Studiojahr. Ich habe meins im Nationaltheater Mannheim verbracht. Da ist man dann Teil des Ensembles für ein Dreivierteljahr und spielt da gleichwertig mit tatsächlich. Also es war eine wunderbare Erfahrung.
das, wo andere Schulen eben oft diese Studiojahre haben, haben wir Studioproduktion. Also es findet eben an teilweise Theatern in Berlin oder im Umland Arbeiten statt mit Studierenden von uns und eben oftmals auch sozusagen am BAT. Das sind dann eben in der Regel nur Studierende von meinem Jahrgang jetzt gerade, was wir eben auch gerade machen. Also wir sind jetzt sozusagen in der Arbeit gerade für ein Stück mit Kalle Fuhr, dass wir nächste Woche Premiere haben. Aber natürlich ist die Realität einfach, es gibt jetzt nicht einen Platz für jede und jeden. Und das ist, glaube ich, schwierig. Und da fängt es eben bei uns mit den Studioproduktionen eben auch an. Die einen gehen dahin, die anderen gehen dahin, bekommen alle was. Jetzt über Corona hat sich dann natürlich auch nochmal was getan an Theatern, dass eben einfach auch Kooperationen wegfallen etc. Also das ist was, womit man, glaube ich, im Studium auch schon umgehen muss.
Ja, die eine Art, es zu tun, ist ja wirklich andere auszustechen und die andere, indem man für andere sorgt, auch dafür zu sorgen, dass für einen gesorgt wird. Das finde ich ist die schönere. Und das habe ich bisher so erlebt. Wir sind aber auch nur zu acht. Also bei uns ist es vielleicht dann auch einfacher, wenn ich eine von acht bin und weiß, meinen Typ gibt es an dieser Stelle gerade nur einmal. Und wenn ich dann aber jetzt daran denke, dass sich eben alle Absolventen vorstellen, ist es für mich ein viel ja, unsichereres Gefühl, rauszugehen, zu wissen, dass mein Typ jetzt einfach öfter vertreten ist. Und ich hoffe, dass ja, wir positiv aufeinander achten.
Das würde mich nochmal zu einer ganz offenen letzten Frage führen, weil du gerade gesagt hast, die Frage, wie oft ist mein Typ vertreten, wie sehr werde ich vielleicht in der Theaterlandschaft gebraucht oder auch nicht gebraucht mit dem, was ich repräsentiere oder wofür ich einsetzbar bin, in Anführungszeichen. Ganz offen gefragt, wie sieht ein Theater nach euren Traumvorstellungen aus?
Also ich glaube, für mich ist es ein Theater, was ein Ensemble-Theater ist. Also wo viel aus einem Ensemble entsteht, wo auch viel mit einem Ensemble einfach gearbeitet wird und es sozusagen es da auch einfach eine Mitbestimmung gibt.
Ich habe ganz tolle Erfahrungen mit Regie-Teams gemacht. Mhm. Und für mich wäre das also auf jeden Fall etwas, das ich suchen wollen würde. Ein Haus, das keinen Einzelregisseur mit Handschrift einlädt zum Arbeiten, sondern ja ein ganzes Team, wo Musik, Bühne, Kostüm und Ausstattung einfach gleichwertig sind und sich gegenseitig so befruchten und offen halten. Und dann habe ich auch einfach mehr das Gefühl, dass der Austausch mit den Spielenden auch offener bleibt.
Dann wünsche ich euch, dass ihr an genau so einem Theater landet und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Larissa Vulgarelis, Karl Geißler, Schauspielstudierende, vielen Dank für den Einblick.
Danke sehr.
Gerne.
Das Festival Fast Forward am Staatsschauspiel Dresden und unterstützt von der European Theatre Convention gehört zu den wichtigen Plattformen für Europas junge TheatermacherInnen. 4 Tage lang sind hier die Inszenierungen internationaler Talente zu sehen, die einen Blick über den Rand des deutschsprachigen Theatersystems erlauben. Und besonders wichtig ist dabei natürlich auch das gegenseitige Kennenlernen unter Theatermenschen, die die eigene berufliche Ausbildung oft gerade erst hinter sich haben. Was beschäftigt den Regienachwuchs in einer Zeit der Ungewissheit und wachsenden Spaltung in Europa? Bis morgen Abend noch gibt Fast Forward in Dresden darauf Antworten und Michael Lages war für uns dabei.
Schon zur Gründerzeit machte ja dieses Ungleichgewicht den besonderen Charme dieses Festivals aus. Während sich Regietalente im deutschsprachigen Raum am Ende der Ausbildung immer noch und vor allem auf die zukünftige Arbeit an Stadt- und Staatstheatern fokussieren, orientieren sie sich fast überall sonst in Europa ganz anders, auf den viel komplizierteren und weniger sicheren Markt der freien Szene. Wo sonst hätte eine Arbeit wie Screambox von der estnischen Künstlerin Liisa Saramäel irgendeine Chance? Die Estin schreit gern, auch im öffentlichen Raum, im Supermarkt, auf dem Bahnsteig, in der Straßenbahn. Auf der Bühne dann nimmt sie im Gegenüber mit Partner Florian Wahl die eigene Stimme dann aus ganz anderen und teils sehr spektakulären Perspektiven ins Visier, führt sich selber zum Beispiel eine aus der Chirurgie bekannte Miniaturkamera durch die Nase bis in die Tiefen des Rachens ein, um uns beobachten zu lassen, wie Stimme entsteht, was Stimmritzen sind und wie ähnlich sie zum Beispiel dem weiblichen Genitalbereich sind. Lisa kommt zum Knutschen gern auch mal ins Publikum. Zum Schluss stanzt sie blind und mit einem Elektronagler das Wort Exit in eine Holzplatte. Viele Spuren führen hin zu den radikalen und rabiaten Performance-Klassikern der 60er und 70er Jahre. Vom europäischen Rand kommt da ein Sound zurück, der fast vergessen war. Emilienne Flagottier, Autorin und Regisseurin aus Belgien, geht noch ruppiger vor beim fundamental feministischen Projekt Rage, mit dem Fast Forward eröffnet wurde. Als seien sie antike weibliche Rachegeister, wie etwa die Erinnyen in der Orestie, geht das Quartett junger Schauspielerinnen auf toxische Männer los. Pro Szene klebt sich eine von ihnen einen Schnauzbart unter die Nase, um Männlichkeit zu markieren, im Supermarkt, wo gleich drei Kerle eine bedauernswerte Kundin übergriffig behandeln, im trauten Heim, wo er sie auf unerträgliche Weise von der Arbeit abhält, ob er nun einkauft oder kocht für das Paar, gleich zu Beginn, wenn ein wirklich schlimmer Schratz zwei junge Frauen an der Bushaltestelle mit aufdringlicher Küsserei belästigt. Die Reaktion in allen Fällen ist ziemlich speziell. Die Frauen nämlich schlagen die Männer einfach tot. Sie folgen dem weiblichen Killerinstinkt. Derart viel Hass ist selten zu sehen auf einer Bühne. Ein bisschen Distanz schafft immerhin ein pfiffiger Effekt. Alle Tötungen werden akustisch vom Mikrofon begleitet, mit Küchengeschirr oder frischem Gemüse, das geschreddert wird, wenn gerade mal ein Männerhals bricht. Das ist auch komisch, ein bisschen. Ob es aber abendfüllend ist und ob das Theater als Ort der Fantasie so brutal auf Vernichtung getrimmt werden muss? Über die belgische Wut sollte zumindest gestritten werden in Dresden. Die Formen des Theaters sind auch diesmal wieder enorm verschieden bei Fast Forward. Die in Teheran geborene Mina Kavani etwa zelebriert im Solo I Am Deranged, einer von vielen französischen Theaterhäusern koproduzierten Arbeit, die eigene Rolle. Im Exil ist sie nicht zu Hause, aber auch nicht dort, wo sie aufgewachsen ist, eben im Iran. Der rasende Monolog vor Spiegelwänden, nicht ganz leicht zu verfolgen in den Übertiteln, rückt das womöglich schmerzlichste der aktuellen europäischen Dramen ins Licht, das von Flucht, Vertreibung und Heimatlosigkeit erzählt. Produktionen aus Italien, Serbien und Portugal folgen noch bis zur Preisvergabe Sonntagabend. Fast Forward überschreitet in diesem Jahr, wie es scheint, fundamentaler als sonst die Grenzen des Gewöhnlichen im Theater.
Noch bis morgen Abend läuft das Europäische Festival für junge Regie Fast Forward in Dresden. Michael Lages berichtete. Es war wohl die Meldung der Woche im Theater. Das Berliner Maxim Gorki Theater bekommt eine neue Intendantin. Ab 2026 soll Çala İlk die Nachfolge von Şermin Langhoff antreten, unter deren Leitung das Haus zur wichtigsten Institution des postmigrantischen Theaters wurde. Nun also Çala İlk. Sie ist ausgebildete Architektin, aktuell Co-Leiterin der Kunsthalle Baden-Baden und sie sorgte in diesem Jahr als Kuratorin des Deutschen Pavillons auf der Kunstbiennale in Venedig für internationales Aufsehen. Am Theater hat sie aber auch schon gearbeitet, nämlich als Dramaturgin am Gorki selbst. Wie sie diese Welten, die bildende Kunst und das Theater nun als Intendantin verbinden will, das hat sie uns in der Sendung Fazit verraten.
Das war für mich immer wichtig, dass ich transdisziplinär arbeiten würde. Ich bin als Architektin ausgebildet und habe dann immer den städtischen Räumen für mich entdeckt und den zeitgenössischen Kunst war für mich ein Spiegelraum. Und das war für mich immer so übergehende, disziplinären übergreifende Momente, den Kunst zu schaffen, für den Zuschauer möglich zu machen, dass man dann tief erfahren kann, was im Theater am meisten möglich ist. Deshalb, ich finde das eigentlich... Jetzt denn wieder im Theater zu kommen, nach so vielen Erfahrungen in sehr unterschiedlichen Disziplinen und auch internationaler Erfolg eigentlich bestens.
Ja, das Transdisziplinäre, das soll also auch Çala İlk's Arbeit als Intendantin prägen. Und während sie betont, dass das postmigrantische Erbe des Gorki-Theaters ihr natürlich sehr am Herzen liegt, bleibt die Frage, ob es eigentlich auch weiterhin Klassiker- und Schauspielertheater am Gorki geben soll.
Selbstverständlich, in dem Kunsthalle Baden-Baden haben wir nicht eine postmigrantische Kunst gemacht, sondern internationale Kunst dargestellt. Und das ist mein Thema auch. Es muss denn möglich sein, dass wir das Normalität sehen und nicht in dem ethnischen Clustern sehen.
Chala Ilk über ihre Vision für das Maxim Gorki Theater in Berlin. Ab 2026 wird sie dort neue Intendantin. Und das ganze Gespräch mit Chala Ilk, das finden Sie online unter deutschlandfunkkultur.de. Das war's von Rang 1. Hier kommt Vollbild. Viel Spaß.